Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
So, einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Wir sind live. Heute ist mein Kunde Patrick Müller dabei. Patrick ist schon 2 Jahre bei mir in der Beratung. Und heute sprechen wir ein bisschen über seine Filmproduktion.
Patrick, mein Lieber,
hi, Grüße. Super. Alles gut, vor allem bei diesem Wetter heute. Wir haben endlich nach langer Zeit mal richtig geiles Wetter. Sonne, pur heute Morgen noch geregnet und jetzt...
Jawohl,
also wieder schönes Wetter.
Jetzt muss ich mit Edmond hier sprechen. Meine Güte, aber egal. Auch schön, ne?
Noch schöner. Auch schön, klar.
Noch schöner. Ja, am besten, wir wollen ja heute ein bisschen so über Filmproduktion sprechen. Es gibt da relativ viele, die ja auch, sag ich mal, Imagefilme anbieten, aber du machst das ja auf einem ganz anderen Level. Du bist auch relativ, sehr, sehr groß unterwegs. Große Filmproduktionen, große Imagefilme, Werbefilme, was du alles machst. Also ich glaube, da sehen auf jeden Fall viele auf dich so ein bisschen auf. Und vielleicht können wir heute so ein paar, ja, vielleicht Einblicke geben, ein paar Tipps geben, damit die Leute was von dir lernen können, von den Schnieken, Patrick. Und ja, vielleicht stell dich einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Gerne. Ja, ich bin Patrick, wie du schon sagst. Ich bin von Plumedia Filmproduktion. Uns gibt es jetzt seit bald 13 Jahre. Und wir machen alles, was Commercial angeht. Von Werbefilm, Imagefilm, Werbespots auch bis hin zu Erklärfilmen, die animiert sind.
Sehr geil. Und jetzt genau. Die Frage, wie kommt man dazu? Wie bist du da reingerutscht? War das schon immer dein Traum? Haben dich deine Eltern dazu gezwungen? Wie ist das passiert?
Ja, das wär's. Nee, wie bin ich dazugekommen? Gute Frage. Also letztendlich gab's eigentlich keinen anderen großen Berufswunsch, seit ich denken kann. Ich habe mit 5 Jahren schon damals aus Kassettenkoffern irgendwelche Kameras gebastelt und wollte auch immer wissen, wie kommt denn dieses Bild in diesen verdammten Fernseher rein? Ne, so das Klassische, was passiert da, wie funktioniert das? Ich habe mich schon immer für dieses Thema interessiert. Und dann, ja, habe ich das immer weiterverfolgt, habe dann im Kindesalter damals mit so einem Camcorder mit Mini-TV, diese Videobänder, ich glaube, die ein oder andere kennt das schon gar nicht mehr, gedreht. Und vieles im Kinderzimmer dann gemacht und dann immer den Traum weiterverfolgt, peu à peu. Bis ich jetzt...
Jawohl, aber so alt stehe. Bist du noch gar nicht. Wie alt bist du jetzt?
Also,
ich würde dich mit 34 schätzen.
Schön. Also die einen schätzen mich zu alt, die anderen zu jung tatsächlich. Also wenn ich rasiert bin, werde ich meist zu jung. Meine Frau sagt immer, es kommt wegen meinen Hamsterbacken, die ich so über die Jahre bekommen habe. Das liegt daran. Nein.
Was? 30? Mensch, bin ich ja 2 Jahre älter als du. Ich hätte ja gar nicht gedacht, Patrick. Ich dachte, du bist älter. Oh, jung und knackig.
Stimmt,
ich bin 2 Jahre älter.
Du bist wie alt? 32 oder 33?
Mensch, ja, jung und knackig. Mensch, okay. Patrick, da kommen wir auch richtig was reißen, Mensch, weil Junge, da geht ja doch ordentlich. Okay, mal zurück zum Anfang. Aber. Wusstest du dann schon in der Schule, okay, du willst das machen und hast die Laufbahn schon danach gerichtet? Oder, keine Ahnung, hast du erstmal irgendwo eine Ausbildung gemacht oder hast du irgendwo anders gearbeitet? Wie bist du da so reingekommen?
Also klar, an für sich hat man ja, ich glaube, wie jeder so einen Kindheitstraum. Ich glaube, viele haben einen Kindheitstraum und wissen, okay, das möchten sie später mal machen. Ich wusste anfangs nicht, in welche Richtung es geht. Also geht es Richtung Selbstständigkeit, so wie heute, geht es Richtung Regie, dass ich sage, okay, ich will später nur Filme, Werbefilme oder Spielfilme sogar machen. Das wusste ich anfangs ja noch gar nicht. Und das ist ja so eine Entwicklung, die du ja auch als Kind durchmachst mit den, ich sag immer, To-Do, also mit den mit dem Machen, mit dem selber drehen und sowas, um einfach so ein bisschen herauszufinden, was so deins ist. Und ich habe dann mit 13 war das, 13 oder 14, ne, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, einen Nachwuchspreis gewonnen und habe dann darüber den Stefan Meyer kennengelernt vom Südwestrundfunk, vom SWR. Und der mich da auch ein bisschen mental gepusht hat und auch bei Projekten mitgenommen hat, wo ich dann gemerkt habe, okay, da gibt es eine Person, die glaubt an mich. Gut, ist es nicht so, dass meine Familie jetzt nicht an mich glauben würde, um Gottes Willen, ich stehe da voll hinter mir, die sowieso immer. Aber ich meine, so auch als Außenstehender gibt es jemand, der an mich glaubt, auch aus der Branche und sagt, komm, mach was draus. Ich helfe dir dabei, ich unterstütze dich dabei. Wie auch immer, in dem Fall war es sehr mental. Ich habe doch viele Einblicke gewonnen beim Südwestrundfunk. Und so ist es dann peu à peu, habe ich da meine Erfahrungen sammeln dürfen. Und mit, wie alt war ich dann? Mit 16 war es dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich selbstständig machen. Thema oder Problem zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es heute ist, das deutsche Gesetz hat es nicht zugelassen. Man durfte damals mit 16, vielleicht ist es heute immer noch so, sich gar nicht selbstständig machen. Das war so ein ganz großes Problem. Und dann ging es vor das Vormundschaftsgericht und dann wurde beschlossen, dass ich mit 16 quasi als Erwachsener gelte und somit auch gerichtlich gesehen, wenn ich was an irgendwas verbock, nicht mehr nach Jugendgesetz hafte, sondern tatsächlich auch als Erwachsener, was schon irgendwie so als Jugendlicher, als 16-Jähriger, irgendwie schon ein tolles Gefühl, so auf einmal als 16-Jähriger als strafvollmündig, hört sich komisch an, aber tatsächlich so genannt zu werden und auch als volljährig gesehen zu werden. Und dann habe ich mich selbstständig
gemacht. Also da bist du ja, die haben keine Ahnung, zocken den ganzen Tag WoW oder keine Ahnung, die sich besaufen und der Patrick denkt sich, ja, mit 16, ich gehe erstmal vor das Gericht und mache mich selbstständig, ne?
Sozusagen, ja, so kann man sehen.
Also, erstmal gut ab, traut sich auf jeden Fall nicht jeder oder hat nicht jeder gleich relativ, oder man weiß auch gar nicht so früh vielleicht, was man machen will. Ich war ja erst 10 Jahre in Hauptjob, bevor ich selbstständig war, von 2009 bis 2016 und da wusste ich ja noch gar nicht, was ich machen will. Also erstmal cool, dass du so früh weißt, wo die Reise hingeht. Viele finden ja so den Traum, was sie machen wollen, überhaupt gar nicht im Leben. Von daher erstmal schon mal cool. Dann hast du jetzt auch schon mal andere Bereiche ausprobiert. Also wenn jetzt, sag ich mal, ne, man kennt, du hast eine Kamera in der Hand, ja, Patrick hat sich auch mal Hochzeiten machen, wie sieht es denn hier mal mit Paar-Shooting aus und so, kriegst du auch solche Anfragen mal?
Also klar bekommt man auch, jetzt aktuell immer noch, tatsächlich nehme ich die nicht an, aber nicht aus dem Grund, weil ich sage, ich bin mir da zu eitel oder sowas. Nee, ganz und gar nicht, sondern ich sage, ich überlasse das jemanden, der Fachmann für die Hochzeiten ist beispielsweise. Ja, ich sage immer, es ist ganz wichtig, dass man sich heutzutage positioniert und auch weiß, was seine Stärken und Schwächen sind in der Branche. Und ich habe einfach erkannt, mein Ding ist ein anderes, nicht Hochzeiten. Und das liegt mir sowieso nicht, mag ich sowieso nicht. Deswegen mache ich es auch nicht. Und ja, ich habe auch andere Erfahrungen gesammelt. Beispielsweise während meiner Selbstständigkeit war immer so die Belegung, okay, möchte ich weiter Richtung Regie gehen oder Producing? Und ich hatte dann die Chance über eine Produktionsfirma, damals war es so eine, kann ich ja sagen, eine Flug-Airline Air Berlin, für einen Werbespot Produzent zu sein. Das Projekt ging dann über 3 Monate bis zur Realisierung. Wo ich aber dann auch für mich gemerkt habe, also ich habe gesagt, ich mache es, ich traue es mir zu. Das war so mega geil, TV-Spot, cool, stark, war dann auch hier am Titisee, wurde gedreht, also bei uns fast um die Ecke im Schwarzwald. Lief, wie gesagt, nochmal zu erwähnen, nicht über meine Produktionsfirma, okay, ich war da der Produzent. Habe aber danach gemerkt, nee, ist tatsächlich nicht so meins. Ich mag dieses Organisieren, das Managen, ja, aber als Produzent am Filmset ist nochmal was ganz anderes. Und da hat mir das Kreative tatsächlich gefehlt, wo ich dann gesagt habe, okay, Producer ist vielleicht doch nicht so meins. ich mache im Filmbereich da mehr Regie und natürlich Projektmanagement, Kundenkommunikation und sowas, ja.
Sehr gut. Also für viele Leute, die kennen so den Unterschied gar nicht, die sind ja alles so, sind selbstständig, sie sind Kameramann, sie machen Regie, sie sind Produzent,
Sie machen Backoffice, sie machen die Kundensupport, sie machen einfach alles. Für jemanden, der, sage ich mal jetzt so, da reinsteigen will, was macht eigentlich ein Produzent und was macht jemand, der Regie führt?
Gute Frage. Also da muss man differenzieren. Zum einen muss ich auch sagen, es gibt ja Leute, die sich selbstständig machen und die sind Filmproduzenten. Also auch nochmal so ein Punkt, Filmproduzent, Film und Filmproduzent als Selbstständiger. Filmproduzent ist jemand, der beim Film ist, wirklich Producer, der macht nichts anderes als organisieren, das ganze Managen mit Schauspielern etc. Es ist mehr kaufmännisch, es ist weniger kreativ. Der Filmproduzent, jetzt der Einzel- und ich sag mal, der Einzelunternehmer ist der, der auch natürlich Kundenkommunikation hat. Ich sag mal, der Selbstständige. Ja? Da muss man nochmal stark differenzieren. Und dann Unterschiede Regie. Ich glaube, das war deine Frage, gell? Habe ich Frage, sorry. Genau. Der Unterschied ist, Regie ist mehr so ein Kreativpart, sage ich. Also Producer, wie gesagt, das Kaufmännische und das ganze Planen und Tun. Und Regie, es geht wirklich darum, okay, erstmal zu sehen, was, also bei der Werbung, ich rede jetzt nur von der Werbung, ja, ich mache keine Regie im Spielfilm oder sowas, sondern was ganz anderes. Da geht es erstmal darum, zum einen zu erörtern, klar, was ist das Ziel, also was will der Kunde nachher oder was soll rüberkommen, was ist das Ziel des Filmes, wie bringen wir es rüber. Muss man im ersten Ding anschauen. Und dann geht es natürlich darum, geht es viel tiefer in die Materie, weniger. Natürlich geht es auch darum, die verschiedenen Einstellungen zu planen, etc., wo man wie was dreht, aber es geht noch viel, viel tiefer. Es geht so mehr schon, sage ich fast, in die Psychologie, wenn man nachher auch in der Kommunikation mit den Schauspielern ist. Beispielsweise auch einen Dreh hatten wir für Mercedes gehabt, jetzt vor kurzem erst, haben auch mit Darstellern gedreht und die müssen sich ja auch in eine Rolle hineinversetzen. Die Frau, die junge Darstellerin, die jetzt aktuell in Wirklichkeit Anfang 30 ist, noch keine Familie, nicht verheiratet ist, aber verkörpern muss, dass sie eine Mutter ist, eine Familienmutter, erfolgreich im Business, und genauso der Mann, die es aber in Wirklichkeit gar nicht sind. Das muss man in Gesprächen und auch in der Kommunikation mit den Darstellern nachher ja, rüberbringen, verkörpern, und das muss auch einem liegen. Und auch Spaß machen, das gehört auch dazu. Wie gesagt, es ist nicht nur die Kameraeinstellung als Regisseur, wie man was, wie, wo umgesetzt haben möchte, sondern ja,
Ja,
spielt noch
sehr
viel
cool.
mehr
Für die Leute, die auch
rein.
gerade zusehen und ja, vielleicht mal jetzt mal so eine Frage haben an Patrick, so was dem Filmproduzenten irgendwie schon immer auf der Zunge lagen und noch nie gewusst haben und gerne wissen wollen, gerne mal jetzt raushauen. Und wie du schon angemerkt hast, du hast da sehr, sehr große Kunden, wie zum Beispiel Mercedes, Bosch, Siemens, also die Liste ist sehr, sehr lange. Und die wollen natürlich jetzt so einen tollen Werbefilm haben. Ist natürlich auch immer unterschiedlich, ne? Der eine will das jetzt einfach so einen Blockbuster haben, der eine will jetzt nur ein neues Produkt irgendwie mal featuren und so, ist natürlich auch unterschiedlich. Aber was sind so die Preisrahmen, in denen man sich dort so bewegt? Weil das, sage ich mal, jetzt nicht so ein 2,5, 5K-Imagefilm, ne? Das ist jetzt, sage ich mal, so für die kleineren Unternehmen. Was geben die Großen aus?
Hängt natürlich, das spielen natürlich viele Faktoren mit, hängt natürlich auch davon ab, wie viele Drehtage wir brauchen, was noch dahinter steckt. Brauchen wir noch Computeranimation, CGI-mäßig irgendwas, muss da gemacht werden, etc. Also es sind natürlich viele, viele Faktoren. Aber im Grunde genommen sind wir natürlich im höheren fünf- bis sechsstelligen Bereich. Ja, also je nachdem, was für eine Produktion ist, Umfang, ja, es können auch mal 70.000, 80.000, es können aber auch 150.000, 200.000 sein. Das hängt wirklich davon ab, weil man muss auch bedenken, viele Außenstehende, die vielleicht noch nicht mit diesen Summen gearbeitet haben, denken, boah, ist ja eine große Summe, da verdient man ja richtig viel. Ich muss kurz abholen und sagen, nein. Klar, irgendwie machen wir es, weil man auch damit Geld verdient, aber da steckt so viel dahinter. Das sind nicht nur die Darsteller, das ist nicht nur das Personal, was man am Set hat. Gehören die Locations dazu, gehören vor allem die Buyouts dazu. Was heißt Buyouts? Beispiel für Mercedes, den letzten Film, den wir produziert haben, vor keinen 4 Monaten, der läuft in 26 Ländern. Heißt, da kommen nochmal extra Kosten, extra Posten zu für Land XY, Frankreich, extra Kosten Spanien, extra Kosten Schweiz, dann läuft dann Amerika, extra Kosten dort. Also Buyouts, auch wenn man Sprecher hat oder Darsteller, kommen nochmal Buyout-Kosten auf einen zu. Also es summiert sich immens, selbst ist man sehr schnell bei großen Produktionen im sechsstelligen Bereich. Und ja, das begründet das Ganze. Ja, ist schon klar, ist was anderes als irgendwelche 5000 Euro oder ja, Produktion. Ja,
krass,
klar.
Also, das sind andere Budgets. Da sind auf jeden Fall gute Summen am Start, wie du schon sagst, aber auch viel dahinter. Was jetzt zum Beispiel auch zum Thema Equipment uns führt. Hast du all dein, sage ich mal, Standard-Equipment oder müsst ihr euch immer Sachen dazu mieten? Wie handhabt ihr das?
95% der Produktionsfirmen, ich spreche mal von den ab mittelgroßen, so ab 10 Mitarbeiter, die wirklich auch große Produktion zum Teil umsetzen, die müssen dazu mieten. Bei uns kommt es auch selten vor, allerdings mittlerweile nicht mehr so oft. Warum? Wir haben auch einen Filmgeräteverleih mittlerweile, jetzt seit Corona eigentlich, wir haben einen Filmgeräteverleih aufgemacht. Und dadurch, dass wir dann so viele Produktionen hatten, auch größere, wir so viel gebraucht haben und die Verleiher auch zur Corona-Zeit nicht wirklich preislich entgegengekommen sind, haben wir immer gesagt, gut, dann machen wir es erst so, investieren wir mehr in Equipment und machen einen eigenen Filmverleih auf. Kann man machen. Hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Standort ab. In unserem Fall, wir sind im Raum Großraum Stuttgart, es gibt nicht viele Verleiher. Die anderen, die zusehen, die jetzt wahrscheinlich in München, Berlin oder in Köln sind, das sind natürlich große Filmstädte. Da gibt es Filmverleiher wie Sand am Meer. Das war halt so unser Vorteil und aus dem Grund, wir haben hier alles. Wir haben verschiedene Kameras. Wir haben, auch wenn man, ne, wie Beispiel mit Mercedes, einen Kamerakran braucht, haben wir einen Kamerakran, Dolly, etc. Also wir haben alles da, also Mieten brauchen wir eigentlich aktuell.
Ja, also wenn man so ein bisschen so bei Blue Media Entertainment bei euch da in den Feed geht, man sieht ja, was weiß ich, fette Kameras, Schienen, Kräne, alles, was das Herz begehrt. Wenn du jetzt, sage ich mal, da auch immer von A nach B fährst, ihr habt da, glaube ich, sogar schon eigene Transporter und sowas, wo ihr dann das alles einlädt und von A nach B fährt. Mhm. Was ist so die oder hast du überhaupt so eine Must-Have-Kamera aktuell, die du immer nutzt? Oder sind es viele verschiedene? Oder wie machst du das?
Das ist eine sehr gute Frage. Da werden manche nicht so happy sein. Also ist natürlich auch projektabhängig. Also es hängt natürlich davon ab, was für eine Produktion man dreht. Brauchen wir beispielsweise eine Arri? Braucht man eine Red oder drehen wir mit einer Blackmagic? Ich selber drehe tatsächlich sehr gerne mit einer Blackmagic Rosa Mini Pro G2. Von dem ganzen Workflow her, auch nachher der Überspielung mit dem Blackmagic Raw, ist es natürlich technisch gesehen für mich die beste und vom Workflow her beste Kamera. Und tatsächlich ist sie auch noch die preisgünstigste im Verhältnis zu Red und Arri.
Also, was kosten die denn?
Ja. Habe ich schon. Hängt davon ab, also wenn man jetzt mal von der höchsten angeht, Arri geht ja an Bali ab 45.000 Euro los. Eine Red Komodo kostet ja mittlerweile 8.000. Also günstiger für, gefühlt, gell, im Verhältnis. Die Red Komodo 8.000, aber nur der Buddy, man muss immer dazu denken, muss viel dazu brauchen. Also Ready to Shoot liegt sie auch bei 20.000. Selbes ist es mit der Blackmagic, da liegt der Buddy auch bei 6.000, 7.000. Ready to Shoot, wenn man alles dran hat, mit guten Optiken, ist man auch bei 20.000, 30.000.
Und dann nochmal zwei, drei Objektive dafür, Stativ, Speicherkarten, dann noch hier die ganzen Bildschirme und.
Gut, wenn man das alles dazu rechnet, gut, dann sind wir bei dem sechsstelligen Bereich, was man natürlich
in der Produktion braucht. Und richtig, aber das bedienst ja auch nicht nur du, ne? Du machst das ja mit einem Team und so. Gehst das dann nochmal durch? Hm. Also gehst du wirklich schon die Kameraeinstellung nochmal durch oder sagst nur, jo, nimm das auf und du vertraust denen schon, der macht das schon alles oder wie läuft das?
Hängt auch wieder von Produktion ab. Ich gehe jetzt mal von groß auf klein. Bei großen Produktionen hat man wirklich eine Shotlist. Ja, man hat zuerst ein Drehbuch, also es geht los mit einem Treatment. Das wird vom Kunden abgenommen. Das ist der zweite Step, ein Exposé zu erstellen und auch ein detaillierteres Konzept. Wenn das abgenommen ist, geht es ins Drehbuch. Wenn das Drehbuch wiederum abgenommen ist, geht es zur Shotlist. Und die Shotlist ist eine Liste, die sehr, sehr detailliert ist. Was heißt das? Da steht wirklich drin, beispielsweise Person A, XY, greift zum Schlüssel. Ja, und dann steht dabei nebendran Nahaufnahme oder Close-up, Griff zum Schlüssel. Ja, da steht wirklich detailliert, was, wie, welche Abfolge wir haben. Es ist ganz arg wichtig, dass man das hat, weil bei großen Produktionen, um nochmal auf das Beispiel Mercedes zu kommen, ist es so, dass wir zum Beispiel nur einen Drehtag in einem luxuriösen Haus hatten. Insgesamt haben wir 3 Drehtage gedreht, einen Drehtag beim luxuriösen Haus, aber wir hatten einige Einstellungen zu drehen. Und da ist ganz wichtig, dass man wirklich gut vorbereitet ist, genau weiß, was will man drehen. Also man hat eine genaue Shotlist. Dann geht es auch darum, mit dem Oberbeleuchter zu sprechen. Der Oberbeleuchter ist der Mensch, der am Set das Ganze richtig ausleuchtet, die Perspektive. Und dann noch die Equip-Leute, die nachher die Schienen umbauen. Das heißt, die müssen ja vorher wissen, was will ich denn gedreht haben, damit die das Set nachher umbauen können und genau wissen, von welcher Perspektive wir drehen und wie es nachher ausschaut, damit, ja, etc. pp. Also es spielen viele, viele Faktoren mit rein, warum es so wichtig ist, eine Shotliste zu erstellen, bei großen Produktionen. Bei kleinen, wenn wir jetzt vom niedrigen Budget ausgehen, wo es heißt, okay, macht mal eine, ja, ich hätte gern von Beispiel Arztpraxis, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich auch ein ganz anderes Budget. Ich hätte gern einen Imagefilm. Klar hat man da ein Konzept, klar hat man vielleicht auch ein Drehbuch. Je nachdem, was er will und ob er auch vielleicht mit dem Film noch Kunden oder Patienten gewinnen will, dann haben wir natürlich einen ganz anderen Hintergrund, dass man da mehr nach dem AIDA-Prinzip geht, von der Konzeption her. Da können wir gerne nachher nochmal drauf eingehen, was das ist.
Kein Problem, ich steige da schon mal ein. Ich hatte auch ein paar wissen was. Die kleinen Projekte, die kann sich ja jeder denken. Ne? Viele haben auch schon kleinere Projekte gemacht.
Ja, stimmt. Die dir zustimmen,
genau.
Die wissen ja.
Gehen wir mal zu den Großen. Genau. Also ich sag mal jetzt, Mercedes kommt zu dir und sagt, hey, wir haben ein neues Modell. Wir brauchen hier richtig geilen Werbefilm dafür. Let's go. Was passiert dann? Also machst du dann ein Drehbuch? Machst du das ganze Planung? Oder kommen die mit einem Briefing zu dir, sagen, wir haben schon mal was ausgearbeitet, schau dir das an. Was passiert, wenn die eine Anfrage stellen?
Ich nehme einfach gern dieses Beispiel, von dem wir jetzt die ganze Zeit sprechen. Letztes Projekt vor 3-4 Monaten für Mercedes war es so, da ging es nicht ums Modell, sondern ging es um ein Produkt von Mercedes, was die jetzt ausgerollt haben. Und da wird man zuerst gebrieft, dann heißt es, man wird eingeladen zum Pitch. Das heißt es, es werden 5 bis 10 Unternehmen zum Pitch eingeladen, die zuerst gebrieft werden, um was es geht. Mit einer Grundidee. Manchmal gibt es auch gar keine Idee. Dann hat man 4 Wochen Zeit, daraus ein Konzept zu entwickeln. Bei großen Konzernen ist es natürlich auch bezahlt, das ist der Vorteil. Deswegen pitcht man da auch gern mit, weil man investiert ja trotzdem 4 Wochen Zeit, um da ein Konzept zu entwickeln und daraus auch ein Angebot zu erstellen. Und nach 4 Wochen hat man dann eine Präsentation. Je nach Kunde, das hängt natürlich auch davon ab, auf Deutsch oder Englisch. Und dann präsentiert man seine Idee dazu. Muss natürlich alles zu Corporate Identity passen, zu Corporate Design. Also man hat vorher so ein Booklet auch immer vom Unternehmen, wo man genau weiß, was ihre Kommunikationssprache ist. Die muss man natürlich auch beachten. Dann präsentiert man das Ganze und dann wird intern entschieden, was die Kriterien sind. Keine Ahnung, ab und zu bekommt man Absagen, ab und zu auch mal Zusagen. Und wenn man die Zusage bekommt, dann geht es, wie gesagt, weiter Richtung Konzeption und
Drehbuch. Also auf jeden Fall, da muss ja auch manchmal das auf Englisch machen. Ne? Wie ist dein Englisch?
Schlecht.
Ja, we make it so and that
feel Finnish. Ich mach das. Nein, nicht so ganz. Aber ich habe dann immer noch jemanden, also ich kann schon Englisch, keine Frage. Aber ich habe immer noch jemanden mit dabei, der gut Englisch sprechen kann. Und Englisch schreiben ist für mich eigentlich weniger das Problem. E-Mails schreiben, kommunizieren. Da hat man auch eine Agentur beispielsweise in New York gehabt. Das war für Schieß Mercedes. Das ist ein Frauenmagazin von Mercedes aus. Und da sitzt die Agentur in New York und in Berlin. Aber ich habe mit New Yorker kommuniziert. Und es war auch immer so eine Herausforderung, irgendwie immer, ja, Englisch zu sprechen. Ich habe mich immer so ein bisschen gedrückt und versucht, alles über E-Mail-Kommunikation zu machen. Weil mir es halt unangenehm ist, wenn ich die falschen Wörter sage oder wie auch immer. Da versucht man schon, also ich persönlich,
jawohl,
auf E-Mail-Verkehr zu
gehen. Gehen wir weiter. Du machst Pitch, die sagen, ist geil. Drehbuch, du machst dann auch das Drehbuch, ne?
Je nachdem. Also auch von entweder jemand vom Team oder wir haben schon mal jemanden dazugeholt von der Agentur. Es ist immer projekt- und budgetabhängig. Ja, was Drehbuch angeht, muss ich auch dazu sagen, bei vielen, vielen Projekten macht es meine Frau. Ich glaube, die sieht auch gerade zu. Die ist sehr kreativ. Also Drehbücher, Konzepte Produktentwicklung bin ich schon gern mit dabei. Drehbücher gebe ich auch gern manchmal ab, weil ich
Okay.
meine Stärken woanders
Gehen wir
sehe.
nochmal weiter, weil ich glaube, das ist für viele interessant, die sich nicht in so ein großes Projekt hineindenken können, weil sie einfach nicht wissen, was abläuft. Die haben jetzt den Pitch abgenommen, die sagen Drehbuch, oder machen wir als Beispiel Mercedes weiter. Haben die dann ein Drehbuch vorgegeben oder hast du dann eins machen lassen?
Nein, das haben wir jetzt selber gemacht. Ja, das haben wir selber gemacht, selber entwickelt. Das habe ich
Sehr
tatsächlich
cool.
auch
Und
entwickelt
dann
in
müsst ihr
meiner
es
Freizeit.
einreichen und dann gehen sie da drüber, sagen, passt, passt nicht. Was passiert dann?
Genau. Wenn es dann passt, dann geht es in die Shotlist, wie gesagt. Also da geht es wirklich ins Detail, was, wie, wo gedreht wird. Und dann muss es halt
Okay.
abgenommen werden vom Kunden final. Und wenn der Kunde sagt, passt, dann haben wir das Go und dann wird es auch so gedreht. Dann kann auch nichts mehr gerüttelt werden. Dann kann der Kunde auch im Nachgang nicht mehr sagen, ich möchte diese Sequenz oder ich hätte die Sequenz vielleicht anders gedreht gehabt oder wie auch
Okay.
immer. Das ist dann
Vielleicht,
nicht
um
mehr
es
möglich.
greifbarer zu machen, darfst du sagen, was ihr gerade bei Mercedes aufgenommen habt? Also ist das geheim oder darf man das schon sagen?
Das jetzige Projekt wird bald
Okay.
relaunched. Also kann ich nur nicht
Okay, okay.
sagen, aber circa 1 bis 2 Wochen. Ja.
Mal ein Beispiel. Also, du hast jetzt diese Shotlist gemacht. Die machst du auch dann, ne? Die Shotlist. Und das gibst du dann auch Mercedes, die sagen, jo, passt. Wie gehst du dann vor? Machst du dann, okay, ich brauche, du hast ja nicht auch, du hast natürlich Teammitglieder, aber du hast ja nicht für alles jetzt ein Teammitglied. Ne? Also, du musst ja dann Models dazu buchen. Du brauchst ja dann, was weiß ich, diesen Oberlichtmeister, keine Ahnung was, was du dann noch alles brauchst. Was brauchst du alles und wo holst du die Leute her?
Wo rufe ich die Leute her? Also die, die ich jetzt nicht in meinem Team habe, sondern Freelancer, die buche ich dazu. Es gibt verschiedene Freelancer, verschiedenen Bereichen. Wie du sagst, Oberbeleuchter, gibt jemand für Tontechnik, für Equip, Setrunner etc. Die habe ich mir über, ich bin jetzt 13 Jahre selbstständig, über langsam Networking so zusammengesucht und gefunden und auf die ich immer sehr gerne auch zurückgreife, weil ich weiß, ich kann mich auf die verlassen. Im Grunde genommen für diejenigen, die auch in dem Punkt sind, so, die vielleicht zuschauen und sagen, jetzt habe ich auch größere Produktion, ich brauche mehr Leute. Es gibt auch verschiedene Facebook-Gruppen etc., wo Freelancer in verschiedenen Bereichen sind, die man anfragen kann. Es gibt mittlerweile auch Apps, wo man Leute finden kann. Aber
Tinder,
in
da kann
unserem
man viele
Fall, um
Leute
deine
finden.
Frage zu klären,
Tinder, da kann man viele
bitte?
Leute finden.
Tinder, ja, aber wahrscheinlich alle
Auch
unqualifiziert für die
Pilzi.
Branche. Ja. Ja. Nee, und deswegen, auf die ich zurückgreife, ist das Netzwerk, was man über die Jahre aufgebaut hat. Auf die man sich halt verlassen kann, ist ganz, ganz arg
Okay,
wichtig,
sehr
dass man ein
gut.
Team hat, auf die man
Wie
sich
ist das mit
verlassen
der Planung? Also du weißt ja quasi erst, was du alles brauchst, auch an Freelancern, wenn eigentlich diese Regieplanung und diese Shotlisten alles durch ist. Wie machst du das dann mit dem Budget? Also ist das von Mercedes so ein Budget, wo du sagst, okay, ob ich jetzt einen Freelancer mehr bezahle oder nicht bezahle, es bleibt sowieso sehr viel hängen? Oder musst du schon vorab dir schon mal überlegen, was brauche ich alles, wie viel gebe ich ungefähr aus und machst dir so eine richtige Kostenplanung schon vorab, damit du die Freelancer und alles schon mit drinne hast?
Kostenplanung, definitiv braucht man. Sonst fährt man auch das Unternehmen gegen die Wand. Keine Frage. Ist aber bei allen Produktionen so. Man braucht eine Kostenplanung, man muss genau wissen, was seine Kosten sind. Ja, es ist immer so schön, als Unternehmer muss man seine Kosten kennen, sei es Fixkosten oder Ausgaben von Produktionen. Das ist A und O, um nicht irgendwie insolvent zu gehen. Auch bei Großproduktionen, was sehr schnell passieren kann, weil Unternehmen auch sehr spät, wie Konzerne sehr spät bezahlen, meist nach 90 Tagen, nachdem der Film abgenommen worden ist, muss man einfach sehr viel vorfinanzieren, muss man wissen, was es kostet. Und deswegen wird vorher genau kalkuliert, was kostet mich was, was kostet mich der Freelancer XY, was kostet mich der Mitarbeiter am Tag, was kostet mich die Location. Und das muss ich genau wissen. Und dann natürlich auch, wenn ich es dem Kunden weitergebe, kommt natürlich immer ein Prozentsatz noch oben drauf, klar. Muss ja auch von was leben,
Sehr gut.
beziehungsweise das
Kannst du das vorab
Unternehmen,
schon
klar.
alles so genau planen? Weil ich sag mal jetzt, keine Ahnung, ihr habt jetzt
du hast jetzt nicht vorab gewusst, dass Mercedes das an einem bestimmten Ort machen wollte, ihr müsst die Location noch dazu buchen oder es dauert einen Tag länger, ihr müsst noch mehr eine Übernachtung buchen. Was passiert mit diesen Kosten? Kannst du die bei Mercedes dann noch draufpacken und sagen, ja, ihr wolltet das dort machen, wir mussten hier die Location noch dazu buchen oder sagen die, ja, du hast das Budget für dieses Projekt, mach was draus?
Klar wird erstmal das Budget freigegeben. Das soll erstmal auch nicht überschritten werden in erster Linie. Aber wenn mehr Budget benötigt wird, muss man es kommunizieren, muss dann halt auch wieder ein neues Angebot erstellen. Das heißt, es ist eine weitere Bestellung, sagt man dazu, die dann gebannt werden muss. Das gilt aber jetzt nicht nur für Mercedes, weil wir jetzt gerade nur von Mercedes reden. Das gilt für jedes Unternehmen. Man muss es halt klar kommunizieren. Man kalkuliert natürlich schon mal eine Summe. Man weiß aus Erfahrung, eine Location kostet am Tag Pi mal Daumen das oder Pi mal Daumen das pro Stunde. Und weiß dann, okay, wir sind auf jeden Fall einen ganzen Tag oder 15 Stunden vor Ort. Dann weiß man die grobe Summe und setzt immer schon ein bisschen mit Puffer mit rein. Aber wenn es dann doch nicht passt, muss man aber mit Kunden kommunizieren und sagen, hey, das und das. Oder hey, wir wollten jetzt noch die in die Szene nochmal nachdrehen, beziehungsweise das kommt jetzt noch hinzu. Man muss natürlich auch am Set auch spontan sein. So Fälle gibt es immer wieder. Hatten wir bei dem Fall auch, dass der Kunde eine Sequenz extra gedreht haben wollte, dafür haben wir mehr Zeit gebraucht. Das muss halt dann
Okay.
kommuniziert werden. Ne? Also man kann das nachbestellen, sofern es freigegeben wird. Außer der Kunde sagt, wir haben das Budget nicht, dann muss man damit leben und dann kann man aber auch nichts mit mehr kalkulieren, beziehungsweise sollte auch man auch nicht
Jawohl.
mehr investieren.
Was können so, also ich stelle mir auch schwer vor, gerade jetzt beim Thema Auto, wenn wir jetzt schon wieder zum Thema Mercedes gehen, da will ich jetzt geile Shots haben, keine Ahnung, Golden Hour, die Sonne steht tief und hier das Auto düster durch die Landschaft, Berge im Hintergrund, geiler Shot. Und jetzt ist es an dem Tag, wo ihr alles geplant habt, Licht, Kameramann, Models und es schüttet wie aus Eimern. Was macht man?
Hatten wir auch ganz, leider muss ich wieder aufs Beispiel Mercedes kommen. Und zwar war es bei uns ein bisschen neblig und was sehr wichtig war, dass Windräder zu sehen sind im Film. Und ich glaube, der Frank sieht auch zu. Ein Kollege von mir musste dann nachträglich, weil man die Windräder nicht gut gesehen hat, im Hintergrund in den Wald platzieren. Das heißt, die werden dann tatsächlich, wenn es zu neblig oder wenn es zu wolkig ist, wurden nachträglich reingetrackt. Dass es halt wieder nach mehr Windrädern aussieht, weil man die einfach wegen dem Wetter nicht so gesehen hat, weil man nicht so weite Sichtweite hatte. Bezüglich Wetter, ja, man steckt da nicht in der Haut, aber man kann manchmal auch 5 Tage vorher schon einsehen, wird es regnen oder nicht. Wenn 90% da steht und 100 und keine Ahnung, Niederschlagsmenge 5 Milliliter der ja, 5 Milliliter der Quadratmeter, dann weiß man, okay, da kommt echt oder kann schon was runterkommen. Dann schaut man, ob man den Drill vielleicht verschiebt. Also das ist klar, wenn man weiß, man dreht auch draußen. Wir können aber, sofern das Budget zulässt, natürlich auch aus stark bewölktem Wetter es natürlich auch schön aussehen lassen. Das ist eine Sache der Nachbearbeitung. Aber richtig Regen, Regen, wenn richtig Regentropfen vor die Kamera runtergeht, kriegt man nicht raus. Das können wir nicht machen. Aber man sagt immer, wenn es leicht bewölkt ist, ist es das beste Wetter. Starke Sonne gibt
Das
nach
glaube
immer
ich.
harte Schatten.
Und wenn man das natürlich jetzt verschieben will, wie ist das dann? Weil da hängen ja viele Leute dran. Ist das Verschieben dann einfach oder sind die Leute dann teilweise auch quer, weil vielleicht das Model auch nur dieses Wochenende konnte, vielleicht sie ja dann die nächsten Tage ausgebucht oder so. Wie handelst du das?
Zum Glück waren wir noch nicht so in dieser Situation, dass wir am selben Tag verschieben mussten, wenn ich gerade überlege. Weil da gibt es bei größeren Kunden Vertragsstrafen. Das heißt, du musst liefern, du musst produzieren. Wenn es aber ausfällt, schlechten Wetter, es wird vorher nicht kommuniziert, beziehungsweise der Kunde sagt auch, wir machen es, und dann ist es doch zu schlecht zu drehen, dann geht es auf Kosten des Kunden. Heißt, dann müssen wir einfach nachdrehen, auf Kosten des Kunden. Klar, aber normalerweise Wetter und sowas, das wird vorher. Und Darsteller muss man dann auch gucken. Wenn Darsteller ausfällt, okay, das ist schon ein bisschen tricky. Dann schwimmt der Producer und guckt natürlich relativ schnell beispielsweise nach einem neuen Darsteller, wenn es sein muss. Oder es muss
Krass,
komplett
also
umgeschrieben
da.
werden. Dann ist die Frage, wer haftet für den? Weil das ist auch sowas. Wer haftet für den? Haftet die Produktionsfirma dafür den? Da muss man als Produktionsfirma gerade stehen. In manchen Fällen ist es so, dass die Agentur beziehungsweise auch das Konzern, wer der Konzern oder der Auftraggeber die Darstellerin und der Darsteller bringt, dann sind die schuld, dann müssen die auch die Produktionsausfallkosten tragen, wenn der, wenn der Darsteller am Set nicht da ist. Ja. Muss halt alles mit
da ist auf jeden Fall viel dabei. Wie ist das mit der Kamera? Weil ich sag mal, so ein Technikding kann ja auch nicht funktionieren, einen technischen Defekt haben. Habt ihr immer zwei Kameras als Backup dann dabei, oder?
Ja, ich glaube, das ist der große Vorteil, dass wir mittlerweile auch einen Filmgeräteverleih haben, dass wir nicht nur eine Kamera haben, sondern dass wir da immer noch welche Backup haben. Aber das ist wirklich nur bei großen Produktionen, da haben wir immer ein bisschen mehr dabei, falls was schief geht, definitiv. Da kann man sich keine Fehler erlauben. Aber so der normale, das normale Unternehmen und bis kleinere Unternehmen braucht man auch so viel Equipment gar nicht. Da ist auch die das Risiko geringer. Dass
okay, sehr gut. Dann gehen wir mal weiter. Du hast jetzt das aufgenommen, alles im Kasten. Womit schneidet ihr zum Beispiel das Video? Ihr habt das jetzt in Rohformat aufgenommen. Ihr macht das mit Sicherheit nicht mit Movie Maker. Was nehmt ihr?
Wir machen alles mit der Cloud, mit der Adobe Cloud, also mit Premiere, mit After Effects, mit DaVinci machen wir Grading.
Also ihr schneidet erst mit Premiere und dann schiebt ihr es trotzdem nochmal in DaVinci rein und macht das Color Grading.
Genau. Also in Premiere kann man kein gutes Grading machen. Macht man vielleicht mal bei kleineren Projekten, wo auch Budget natürlich ein Punkt ist. Aber Grading ist nicht einfach Farben reinhauen, sondern Grading ist auch wirklich mehr Gesichter tracken, Helligkeit anpassen, etc. pp. Das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderer Aufwand. Wie gesagt, ist budgetabhängig, wann wir wirklich...
Ach so, ich dachte, das sind einfach Grading diese zwei Regler Richtung Blau mehr oder Richtung Magenta oder... Ach so, da könnte...
Nein. Nein, es ist wirklich so, man mit DaVinci, man maskiert wirklich die Menschen aus, was mit DaVinci ein klasse Tool ist, was echt... Simple, in Anführungszeichen, aber was wirklich vom Workflow her auch sehr schnell geht. Man maskiert die Menschen aus, das Auto, dass es auch in jeder Sequenz die gleiche Farbtemperatur hat, die gleiche Farbe. Jede Sequenz muss ja gleich aussehen. Und wenn man beispielsweise, wir hatten dann eine Fahrszene gehabt mit beim Mercedes-Dreh, wo permanent Landstraße hoch und runter, es ging den ganzen Tag. Letztendlich haben wir nur 6 Sekunden drin, aber das Licht hat sich auch die ganze Zeit gewechselt. Und da haben wir ja verschiedene Aufnahmen, mal von der Drohne, dann mal vom Filmfahrzeug, was parallel fährt mit dem Rig, und dann nochmal von innen, da waren die Lichtverhältnisse anders, die Sonne stand auch ganz anders. Und das muss ja nachher gematcht werden, sonst sieht es aus, eine Sequenz auf einmal, die Sonne steht auf 9 Uhr, bei der anderen auf 12 Uhr, das passt ja dann nicht mehr. Und das muss halt dann nachher alles im Grading angepasst werden. Es muss so aussehen, als würde der jetzt in diesem Moment da entlangfahren, auch wenn wir dafür jetzt 6 Stunden gedreht haben, für diese Fahrszene, die ja, nur 6 Sekunden
im Film auf jeden Fall einiges dazu. Der Film ist jetzt fertig, exportiert, ist geil. Wie machst du das mit den Kunden? Kriegst du das hin? Die müssen das einmal vorab sehen oder wird da auch so ein Pitch gemacht? Ihr macht ja einen fetten Fernseher, ihr schaut das alle an, macht Popcorn und guckt euch an, wie geil der geworden ist. Wie läuft das ab?
Schön wär's, wenn es so wäre. Nee, im Nachhinein, wenn alles abgenommen ist, klar, dann feiern wir es schon. Je nach Kunde ist da auch wieder unterschiedlich. Es gibt natürlich Korrekturschleifen. Das heißt das, man schickt den Film erstmal, die erste Ansicht geht an den Kunden. Dann kriegt man Feedback vom Kunden. Vor allem die erste Version kriegen sie noch vor der finalen Fertigstellung, wenn beispielsweise Animation noch reinkommt. Und vorm Grading, ganz wichtig, weil das Grading ist ja unheimlich aufwendig, die ganzen Farbkorrekturen. Die kriegen das wirklich in Roh. Das ist dann, viele kennen es ja, so wie ähnlich wie ein, also es ist ja raw, es ist ja wie ein Vlog, alles grau gefühlt, nichts düster, doofes Bild, so gesehen. Das kriegt der Kunde. Aber der Kunde, jetzt wenn es große Unternehmen sind, die haben eine eigene Marketingabteilung oder eigene Abteilung, die nur für Film zuständig sind, die haben dann schon Ahnung und wissen, okay, da kommt noch Farbe rein, es geht jetzt erstmal nur um Storytelling, passt es uns, passt auch die Musik, weil zum Teil müssen wir auch Musik komponieren lassen. Und wenn das alles abgenommen ist, dann geht es erst nachher, es kommen natürlich noch ein paar Korrekturen, und dann geht es erst nachher in die Finalisierung. Das heißt Grading, Finalisierung der Musik, Mastering der Musik.
Geil.
Und dann kommt alles
hier Musik, machst du da auch mit?
Oder Trommel? Punkte. Nein. Ich mache tatsächlich sehr gerne Musik, habe auch in der Jugend sehr viel Klavier gespielt, aber ich bin nicht der Komponist für Musik. Aber bei großen Unternehmen muss man es komponieren lassen. Man kann nicht einfach eine fertige Musik wie es viele kennen, von Artlist oder sonst wo nehmen und nehmen mit einer jährlichen Gebühr ab. Ja, ist man, ja, muss dir vorstellen, es läuft ja in verschiedenen Ländern und die wollen ja auch die Rechte dafür haben. Und die hat man bei solchen Portalen nicht. Wenn man für den Musiktitel, keine Ahnung, nachher nur $20 oder sowas bezahlt, hat man nicht. Ja, deswegen muss es wirklich komponiert werden und das kostet krass, natürlich dann auch vierstellig. Ja.
Sowas zum Beispiel hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Hast du da solche, keine Ahnung, Bands oder irgendwie so in der Hinterhand, wo du dann sagst, ich brauche etwas, es soll emotional sein, aber gleichzeitig episch, keine Ahnung, oder wie machst du sowas?
Gute Frage. Also jetzt zuletzt habe ich einen neuen gefunden oder ich wechsle auch immer sehr gerne durch, nicht weil die anderen schlecht sind oder die, sondern einfach, weil ich gerne mal was Neues probiere und auch immer höre, was die einzelnen Produzenten für Musikstile haben. Und wir haben halt so ein bisschen, was auch so von der Melodie her, wie auch die ganzen anderen Spots sich anhören, mehr in diese Richtung gebraucht. Da habe ich einen gefunden und habe mir erklärt, was ich mir vorstelle oder wünsche. Und es ist halt lustig, von jemandem wie mich, der von Musik eigentlich keine Ahnung hat, zu sagen, du, ich hätte es gerne halt so ein bisschen am Anfang emotional, ne? So baut sich der Film, ich erkläre das, es sieht doch mal den Film, den Schnitt, das sieht er dann schon, aber muss man in Worten erklären und man sieht halt immer in den Producern dann, in den Musikproduzenten, dass sie halt immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich kann es halt nicht in ihrer Sprache kommunizieren. Das finde ich halt immer sehr lustig. Aber ich sage, ja, Patrick, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich probiere mal was. Und meistens ist es dann schon beim ersten Mal schon geil, wo ich sage, geil, es geht in die richtige Richtung oder ja, das und das noch. Geil. Und danach geht es erst zum Film. Ach, ja,
gut, dann wird wahrscheinlich erst der fertige Film sein und dann die Musik noch einen Auftrag gegeben. Dann kannst du dich wahrscheinlich schon an den Bild und Stil so ein bisschen langhangeln, ne?
Ja, genau. Also im Kunden geben wir aber beides raus, schon mit Musik, damit schon wenigstens ein bisschen mehr Emotionen
gibt. Jawohl. Ja. Dann, wenn du jetzt da, sag ich mal, vor Ort bist, du machst ja das Regie, bist ja jetzt nicht nur für die Models zuständig, sondern auch für den Kameramann, fürs Licht und so weiter und so fort, da kann ja jetzt, sag ich mal, auch irgendwie mal was komplett schief gehen. Was sind so die Erfahrungen, was hast du, oder was kannst du mal erzählen, was ist mal komplett schief gelaufen? Gab's da mal was?
Was ist komplett schief gelaufen? Lass mich mal überlegen. Es gibt immer Dinge, die mal schief gehen, wo man dann eine Lösung finden muss am Set, dass das auch der Kunde nicht so mitbekommt, sage ich jetzt mal. Aber lass mich überlegen, jetzt auf die Schnelle. Das ist immer typisch. Wenn die Frage kommt, dann fällt einem meist nie was ein, aber das ist, jedem ist schon mal was passiert.
Ist ja nichts im Kopf, irgendwas richtig, keine Ahnung, Kamera wurde vergessen. Model ist nicht aufgetaucht.
Ja gut, Kameradefekt hatten wir schon am Set gehabt. Ausgerechnet dann, wo wir keine Ersatzkamera dabei hatten.
Dann habt ihr die Handykamera
Das hatten wir schon gehabt. Nein, sondern da wird einfach der nächste Verleiher um die Ecke so gefühlt angefragt, je nachdem, wo man gerade ist. Gute Frage. Ich komme gerade... Also, sicherlich. Also es gibt keine Produktion, die hundertprozentig reibungslos ist. Das gibt es nicht. Es gibt immer Dinge. Aber mir fällt jetzt gerade so auf die Schnelle so richtig dieses Malheur oder hat mich erhalten.
Vielleicht kommt das mit der Kamera ist ja schon mal ein ganz guter Punkt. Wie bildest du dich in der Filmproduktion weiter? Also es kommt auch immer viel Neues. Es gibt ja auch neue Kameras, kommen auf den Markt. Keine Ahnung, jetzt gibt es ja irgendwas mit künstlicher Intelligenz oder so. Wie bildest du dich in dem Geschäft weiter?
Verschiedene gute Frage. verschiedene Wege. Zum einen, klar, ich versuche immer, oder als Unternehmer muss man immer mit der Zeit gehen. Ja, das ist schon mal Punkt 1. Das heißt, den Markt verstehen, das heißt auch gleichzeitig verstehen, wie sich die Technik weiterentwickelt. Heißt wiederum, erstmal auf die erste Frage zu kommen von dir, auch mit Technik, informieren, was ist neu auf dem Markt. Nicht nur, man will das Neueste haben, nein, sondern man muss einfach wissen, wo spielt man gerade und auch für den Verleih ist es sehr essentiell. Dann ist natürlich die Sache, als Unternehmer muss man sich weiterentwickeln. Welche Wege kann man gehen? Da ist natürlich auch ein Weg Coaching, wie mit dir. Habe ich davor schon mit verschiedenen gemacht, um einfach verschiedene Gleiche
Aber es gibt nur
auch
einen
nochmal abzudecken, weil man kann nicht
besten,
alles
den
wissen als
hier.
Unternehmer, weil man ist ja nicht nur. Und ja, man kann halt nicht nur, ja, als Unternehmer kann man nicht alles wissen, man muss immer weiter lernen. Man hat auch nicht ausgelernt und deswegen muss man auch bereit sein, auch von außen hin Hilfe dazuzunehmen. Und in verschiedenen Bereichen, wo man vielleicht nicht so seine Stärken hat, etwas dazuzulernen. Und ich sage, ja, nicht stehen bleiben, immer weitermachen und weiterlernen und den Markt beobachten. Und zu deiner letzten Frage wegen dieser künstlichen Intelligenz, ja, das ist natürlich so eine Sache, wie entwickelt sich das auch weiter? Was macht man da? Also künstliche Intelligenzen bieten wir nicht an, weil ich glaube, eine künstliche Intelligenz kann keine Kreativarbeit ja, übernehmen. Aber klar muss man da gucken, okay, wie geht es da weiter? Weil es gibt schon die ersten Filme, die mit künstlicher Intelligenz produziert werden, indem man einfach zwei, drei Bilder hochlädt und dann wird ein ganzer Imagefilm daraus erstellt. Man muss gucken, was die Zeit bringt und da muss man ja
Ja, dass die
Lösungen
komplett,
finden.
gerade die kreative Arbeit und so ein Film, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form durch eine künstliche Intelligenz mal irgendwie, gerade wenn ein neues Produkt rausgehauen wird oder sowas, dann ersetzt wird. Ich meinte eher so, wie man das in den Alltag mit integrieren kann. Zum Beispiel habe ich erst letztens sowas gesehen, das ist natürlich jetzt für ein Interview-Setup richtig gut, weil da gibt es zwei Leute und drei Kameras, ne, total mit beiden und dann jeweils auch eine Person. Und dann hat die künstliche Intelligenz, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Plugin von Adobe ist oder ein anderes Tool, aber dann hat der sozusagen immer automatisch schon geschnitten, wann zum Beispiel der Sprecher war, also wann die Tonspur von der rechten Person war, wann die Tonspur von der linken, wenn beide gesprochen haben, die totale. Also mega geil, ne? Also wenn man manchmal überlegt, wie ich da, was weiß ich, Interviews oder sowas schon mal geschnitten habe und wie lange da immer geguckt habe, wann spricht er, cut, cut, ne? So nervige Aufgaben. Das kann ja auch schon extrem unterstützend sein, ne? Gerade so. Ja, weiß nicht. Braucht man da nochmal einen extra Cutter oder sowas? Oder kann ich ja nicht einfach das durch ein System jagen?
Ja, das hilft. Das nutzen wir. Nee, definitiv. Also manche Dinge sind echt gut. Wir haben auch sowas mit Da Vinci. Wenn man es ans Grading exportiert, werden ja nicht sofort die Schnitte erkannt. Wir schieben es rein, der erkennt die Schnitte, damit wir dann jede Szene einzeln graden können. Also solche künstlichen Intelligenzen gibt es und die sind auch sinnvoll. Aber es gibt natürlich auch
Das
sehr viel
glaube ich
Schrott auf
auch,
dem
ja.
Markt, keine Frage.
Dann gehen wir weiter. Du bist ja relativ guter Award-Gewinner. Nicht nur bei uns, ne? Du hast ja bei uns auch schon die goldene Kamera. Wir müssen für dich eine extra Kamera anfertigen, die Platin-Kamera, weil du das hast auch schon sechsstellig geschafft, ne? Über 100.000. Deswegen da auch natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch. Aber du hast ja auch.
Das war letztes Jahr, ja, letztes Jahr im
Irgendwann war
August war das
das.
in einem Monat, ne? Über
Läuft das? Werbung
100.000
läuft
in einem
ja auch
Monat.
gut. Und wie ist das jetzt, sage ich mal, mit dieser. Ich habe auf der Webseite gesehen, was war das? Internationaler Filmfestival Award. Was war das?
Das war in Houston. Ab und zu reichen wir, wenn es ein cooles Projekt ist, bei verschiedenen ja, Filmwettbewerben unsere Filme ein. Das ist mal Remi-Winner geworden, also haben Silber gekriegt. Dann gibt es auch mal Fälle, worüber wir uns auch mega freuen. Dann war auch hier was in Europa bei den Rom Filmfestivals, aber bei der Official Selection heißt, haben zwar nichts gewonnen, aber es ist mega, trotzdem eine mega Ehre, dass der dann auf dem Rome Filmfestival in Rom gespielt wird. Ja, da werden auch alle Selections gespielt. Das sind so Punkte, wo man dann auch merkt, okay, cool, man ist auf dem richtigen Weg und man wird dafür auch ausgezeichnet und das macht einen schon auch irgendwie stolz und ich glaube, das darf man auch sein und auch so sagen. Das baut dann auch so ein bisschen auf, weil ich glaube, jeder von uns Selbstständige oder Unternehmer in der Branche haben halt meist Kunden, die beauftragen einen, sagen super, klasse, mach's gut, aber Anerkennung fehlt. Aber das ist normal. Im Unternehmen kann man nicht immer auf Anerkennung oder Dankeschön und toll gemacht hoffen. Das ist halt sowas, glaube ich, als Filmemacher,
Ja,
wo man
Siemens
sagt,
oder
hey, cool.
Bosch sagt eher hier, Jalla,
Da
mach
ist man
schneller, ich
stolz
will meinen
drauf.
Film fertig haben. Wo bleibt der?
Ja, richtig.
Ja, aber
Stimmt,
cool,
ja.
dann auch vielleicht das so
Das
als Team zu
ist
erleben, ne?
natürlich ein
So eine
bisschen
kleine
anders.
Klassenfahrt rüber, dann erstmal hier saufen
Ja.
und dann Party, Party. Du warst ja jetzt letztes erst, glaube ich, in Spanien, ne?
Ja, richtig. Mallorca-Anträge gehabt, haben wir dann auch kombiniert mit einem anderen Termin noch. Ja, war cool. Also auch das mal. Also ich glaube, solche Jobs liebe ich eigentlich tatsächlich so am meisten, wenn man irgendwie so verreist. Das Tollste war Island, für mich persönlich. Auf Island haben wir ein Musikvideo gedreht gehabt und ich war vorher noch nie auf Island und ich habe mich so in dieses Land verliebt und das ist einfach, wow, das ist einfach so traumhaft. Der Vorteil bei so Produktion ist, dass man natürlich auch arbeitet, aber beispielsweise, wenn man 6 Tage dort bucht, man muss natürlich erstmal ankommen, aufbauen, gucken, wo dreht man nochmal und hier und tralala, hat man trotzdem so 3 freie Tage im Schnitt. Das heißt schon toll, man kann auch was vom Land sehen und deswegen liebe ich so Produktionen, wenn die im Ausland sind. Da gehe ich gern mit. Also da sage ich dann, schicke ich nicht meine Kollegen, sondern das
Muss ich
sage
mir
ich,
selber
gehe ich
angucken, ob
selber.
die Location gut ist da. Kann ja sein, dass Island
Muss ich mir
keine gute
selber
Location
angucken.
ist. Mache ich
Ja,
selber, fahre ich
genau.
selber hin.
Genau. Nee, also ja, das genau dann zu deiner Frage. Ja,
Sehr, sehr
Mallorca war
geil.
das
So muss das
Beste.
sein. Vielleicht nicht weiter. Du hast schon so vorhin ein bisschen so das Musikalische angesprochen. Was würdest du jetzt zum Beispiel machen? Du wachst morgen auf, es gibt die Filmproduktion gar nicht. Es gibt nicht Blue Media Entertainment, es gibt keine Kameras, kein gar nichts. Was hättest du stattdessen in deinem Leben gemacht, wenn du nicht Filmproduzent geworden wärst?
Ich wäre Pilot
Ey, so
geworden.
pa Passagier,
Passt gar
Passagier
nicht.
oder Kampfjet, irgendwie was?
Nein, Pilot für ganz normale Airline tatsächlich. Also gut, wäre auch nicht, nee, hätte auch nicht geklappt, weil ich bin zu groß. Ich bin ja über 2 Meter. Da fliegst du schon raus. Aber ich wollte, nee, ich muss anders anfangen. Meine Eltern sagen mir immer, als ich klein war, habe ich gesagt, ich will entweder Polizist oder Räuber werden. Warum? Hauptsache rennen. Ja, einfach Hauptsache laufen. dann war es, wie gesagt, eigentlich Film schon immer auf 1. Und wenn man da einen Traum hat, verfolgt man den auch. Und wenn man dranbleibt, kann man das auch schaffen. Aber alternativ, was heißt Alternative? Andererseits war auch immer so, Pilot wäre ich auch gern
Geil,
geworden.
aber du kannst ja zumindest noch
Tatsächlich, ja.
einen Pilotenschein machen. Ein Kollege von
Tatsächlich.
mir macht gerade einen. Hast du schon?
PPL.
Der macht
Nein,
jetzt gerade jetzt
nein.
im Sommer hin wieder, ich glaube, an keine Ahnung, wie viele
Ach so.
Flugstunden und was wir da für Bereiche und keine, das ist mir alles so kompliziert, wenn er davon spricht. Aber boah, ist auch was Schönes. Oder kannst du mal rüber, kurz rüberjetten und nach Spanien ist ja nicht weit. Guckst du wieder nach ein paar Locations.
Richtig, wär cool. Ne? Aber es ist auch sehr teuer. Ne? Ich habe mal spaßeshalber geschaut, wenn du so einen Privatjet charterst und damit nach Malle fliegst. Ja, gute Nacht. Ne? 30.000 Euro zahlst du One Way.
Ja, du
30.000
machst ja nicht umsonst hier diese
von
Umsätze
Stuttgart.
und
Oh mein
große
Gott.
Filmproduktion. Ne? Muss sich ja auch lohnen, ne?
Man muss ein Ziel haben. Das ist irgendwann so, meine, so mit 60.
Richtig.
Chat
Aber
ich dann nach
bei deiner
Mallorca.
Größe, also ich
Im
sag mal,
Privatjet.
Economy in normalen Flugzeug macht auf jeden Fall keinen Spaß bei der Größe.
Nee, es geht doch gar nicht. Bin ich, geht tatsächlich nicht. Ich habe sehr lange Beine, vom Körperbau sehr lange Beine. Auch schräg sitzen. Ich brauche dann wie 2 Sitzplätze, entweder Notausgang. Geht ja aber heutzutage kaum noch zum Buchen. Sonst Premium Economy. Und wenn es das nicht gibt, muss ich leider Business fliegen. Das heißt, ich muss schon, immer schon mit einrechnen, dass ein großer Faktor eines Urlaubes, ja, das Fliegen, also ich fliege, die Kosten vom Flug schon zum Teil teurer sind als der Urlaub an sich. Da muss man halt dann auch immer mitdenken als
Größe
großer
nicht
Mensch.
immer gut, aber naja, dafür hast du auch bei der Regie dann einen guten Überblick, wenn du die ganzen Leute im Blick
Gute.
hast im Set, ne, dass die alle das richtig machen. Sonst wärst du da zu klein. Du suchst ja auch jetzt fleißig Mitarbeiter, wenn jetzt einer zusieht. Das Video kommt ja auch auf YouTube und so weiter und Podcast und alles, was ich habe. Und einer hört sich jetzt an und sagt, hey, das ist cool. Patrick ist ein schnieker Typ. Ich kann mir vorstellen, dort mal mit ihm auf die Reise zu gehen, auch nach Island, um mir mal die Location anzuschauen. Cutting. Oder im Vertrieb bei dir zu arbeiten. Wie erreicht man dich?
Am besten über Instagram. Instagram oder über unsere
Sehr gut. Dann
Webseite,
werde ich einfach
egal.
mal die Sachen in die Beschreibung packen. Dann könnt ihr mal
Also
euch beim
melden.
guten Patrick melden, wenn ihr da einen guten Job sucht. Oder natürlich, falls ihr einen richtig hochwertigen Imagefilm braucht, dann gerne mal bei Patrick melden. Der klärt das dann alles mit euch, macht einen richtig geilen Imagefilm. Und ja, dann würde ich sagen, mein lieber Patrick, wir haben die Stunde auf jeden Fall sehr gut gefüllt. Will ich auch mal langsam zum Feierabend schicken, muss ich auch ausruhen. Morgen geht es ja wieder fleißig weiter. Und dann bedanke ich mich auch für die tolle Roomtour, ne?
Bitte.
Und dann wünsche ich dir einen tollen Abend, mein Lieber.
Dann noch
Gerne, bis dann.
einen schönen
Ciao,
Abend und
ciao.
danke dir.